Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. UNHCR erinnert Rohingya-Flüchtlinge in Aceh daran, nicht wegzulaufen. Die Regierung fördert die Realisierung von Nachwuchsaustauschen mit der Schweiz. Die Erfolgsgeschichte der Partnerschaft zwischen Indonesien und Schweden bei den Sweden Innovations Days. Der koordinierende Minister für menschliche Entwicklung und Kultur schätzt den Umgang mit extremer Armut in West-Papua. Zwei Pläne zur Entwicklung der Kreativwirtschaft an der Grenze zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea. ASEAN-Generalsekretär lobt Erreichung der wirtschaftlichen Prioritäten während des ASEAN-Vorsitzes Indonesiens 2023. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, für Indonesien erinnerte die Rohingya-Flüchtlinge in Aceh daran, nicht wegzulaufen und ihre Reise illegal fortzusetzen, um potenziellen Menschenhandel zu verhindern. Muhammad Yanwar Farhanditya, Senior Communications Assistant des UNHCR in Indonesien in Banda Aceh, sagte am Donnerstag, den 23. März, dass UNHCR sich immer mit den lokalen Behörden abstimmen werde, um die Sicherheit in den Flüchtlingsunterkünften der Rohingya zu verbessern und sie an der Flucht zu hindern. Januar reagierte über 12 Rohingya-Flüchtlinge, die vor einiger Zeit aus der Flüchtlingsunterkunft des Sozialdienstes Aceh in Ladong geflohen waren. Sie wurden jedoch von Sicherheitskräften festgenommen, als sie nach Medan, Nord-Sumatra, aufbrechen wollten. Die indonesische Regierung fördert über das Arbeitsministerium ein Austauschprogramm für junge Berufstätige zwischen Indonesien und der Schweiz durch das Programm für unabhängige Arbeitnehmer, das bald realisiert werden soll. Dies wurde bei einem bilateralen Treffen zwischen dem Generalsekretär des Arbeitsministeriums Anwar Sanusi und der Leiterin für internationale Arbeitsangelegenheiten, Secho Valerie Berset-Bircher, in Genf deutlich. Die beiden erörterten auch die Vorbereitungen für die dritte gemeinsame Arbeitsgruppe JOLTWG3, die im Juni in der Schweiz zeitgleich mit der Sitzung der Internationalen Arbeitskonferenz ILC stattfinden wird. Das letzte in der dritten gemeinsamen Arbeitsgruppe JWG 3 zu diskutierende Thema betrifft die Ausbildung, insbesondere den Leistungsvergleich von Berufsbildungsinstitutionen in der Schweiz. Die jährliche Aktivität der Schweden-Indonesia Sustainability Partnership Week wurde zu einer erfolgreichen Form der Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit auf den Sweden Innovation Days ernannt, die vom 21. bis 23. März 2023 stattfanden. Der indonesische Botschafter im Königreich Schweden, Kamapradipta Isnomo, verdeutlichte die Bedeutung der Sweden-Indonesia Sustainability Partnership Week als Chance zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in Sektoren voller Innovationen wie Verkehr, erneuerbare Energien und Gesundheit. Kamapradipta sagte in einer schriftlichen Erklärung der Indonesian Botschaft in Stockholm am Donnerstag, den 23. März, dass die Partnerschaft mit Schweden für Indonesien sehr wichtig sei, da der Fortschritt von Innovation und technologischer Exzellenz eine Referenz und Inspiration für Geschäftsleute und Interessengruppen in Indonesien für eine Partnerschaft sein könne. Die Sweden Innovation Days werden auf hybride Weise durch physische Diskussionsrunden abgehalten und aus dem Büro von Business Sweden in Stockholm gestreamt. In diesem Jahr nahmen mehr als 5000 Teilnehmer aus mehr als 90 Ländern, 250 Redner und 100 Diskussionsrunden an der Veranstaltung teil. Der koordinierende Minister für menschliche Entwicklung und Kultur, Muhajir Effendi, würdigte die Bemühungen der Provinzregierungen von West-Papua und Südwest-Papua im Zusammenhang mit der Bekämpfung extremer Armut und der Verringerung von Wachstumsverzögerung. Muhajir Effendi bewertete in seiner von Antara zitierten Erklärung am Donnerstag, den 23. März, dass die regionalen Regierungen in der Region ihre Politik intensiv koordiniert und synchronisiert haben, um diese beiden vorrangigen Probleme anzugehen. Laut Berichten der lokalen Regierung ist die extreme Armutsquote in der Provinz West-Papua von 10,28% im Jahr 2021 auf 9,43% im Jahr 2022 gesunken. Der indonesische Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Sandiaga Uno, sagte, es gäbe Möglichkeiten, mit dem Hauptverwalter des Grenzpostens in Jayapura, Papua, Jan Numberi, zusammenzuarbeiten, um den Tourismus und die Kreativwirtschaft in der Grenzregion Indonesiens, Papua Neuguineas zu entwickeln. Sandiaga Uno wies daraufhin in einer schriftlichen Erklärung, die am Donnerstag, den 23. März in Jakarta eingegangen ist, der Minister gab an, deshalb sei es wichtig, den Grenzposten Skau zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea wieder zu eröffnen, der wegen der COVID-19-Pandemie geschlossen worden sei. Von der COVID-19-Pandemie seien 1.500 ausländische Touristen über diesen Grenzposten nach Indonesien eingereist. In diesem Zusammenhang betonte der Minister, die erste Maßnahme sei eine Verbesserung der Infrastruktur für den Fremdenverkehr und der Kreativwirtschaft im Rahmen eines Sondervermögens, das in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt der Stadt Jayapura vorgeschlagen werde. Die zweite Maßnahme sei seine Wiedereinführung eines grenzüberschreitenden Festivals in diesem Jahr, was eine Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea erfordere. drückte die Hoffnung aus, dass durch dieses Festival 2000 ausländische Touristen Papua besuchen werden. Der Generalsekretär des ASEAN-Verbandes, Cao Kim Hun, lobte die 16 Wirtschaftsmaßnahmen, denen Indonesien als ASEAN-Vorsitzender für 2023 den Vorrang gegeben habe. Cao Kim Hun erklärte auf der Pressekonferenz der 29. ASEAN-Klausurtagung in Magelang, Zentraljava, am 23. März den indonesischen Handelsminister Zulkifli Hasan für die Einführung zukunftsgerichteter wirtschaftlicher Maßnahmen zu unterstützen. Er fügte hinzu, er werde bei einer stärkeren regionalen Wirtschaftskooperation helfen. Cao Kim Hun erklärte, die Klausurtagung der ASEAN-Wirtschaftsminister habe die 16 Ergebnisse im Wirtschaftssektor ratifiziert. Sie beinhalte drei strategische Stoßrichtungen mit Schwerpunkt auf Erholung und Wiederaufbau, digitale Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Der ASEAN-Generalsekretär fügte hinzu, das Treffen, an dem alle ASEAN-Wirtschaftsminister und oder Vertreter teilnahmen, hätten ebenfalls über Bestrebungen und strategische Schritte zur Nutzung des Handels- und Investitionspotenzials intra-ASEANs diskutiert. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.449,54 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.577 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.349 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 23 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Oh, no. Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Israel Widerruf des Entfestungsgesetz von 2005, gelesen von Inda. Israel hat nur wenige Tage vor dem Ramadan-Monat eine umstrittene Politik herausgegeben. Das israelische Parlament, Knesset, hat das Entfestungsgesetz von 2005 bezüglich israelischer Siedlungen im Westufer aufgehoben. Entfestungsgesetz von 2005 beauftragt den Abriss von 4 jüdischen Siedlungen im besetzten Westufer, nämlich Sanur, Ganim, Kadim und Homesh, als Israel seine Truppen aus dem Gaza-Streifen abzog. Im Jahr 2005 erließ die israelische Regierung eine schockierende Entscheidung, die den Abriss jüdischer Siedlungen im Westufer und den Abzug israelischer Truppen aus Gaza befahl. Der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon argumentierte, dass Israel die zugehörigen Siedlungen im Rahmen eines zukünftigen Abkommens mit den Palästinensern nicht aufrechterhalten könne. Laut Sharon wird der Abriss der 4 Siedlungen dazu beitragen, palästinensische territoriale Nähe im Westufer zu geben und es den Palästinensern zu erleichtern, ein normales Leben zu führen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes ist es israelischen Bürgern untersagt, diese Wohngebiete ohne militärische Genehmigung wieder zu betreten. Am vergangenen Montag, den 20. März 2023, stimmte das israelische Parlament jedoch in einer Abstimmung dafür, einen Teil des Entfestungsgesetzes aufzuheben. Von den 120 Abgeordneten der Knesset unterstützten 31 die Aufhebung des Gesetzes von 2005, während 18 andere dagegen stimmten. Anschließend stimmten die übrigen Mitglieder der Stimme. Die Aufhebung des Gesetzes würde den Weg für die legale Rückkehr jüdischer Siedler in zuvor illegale Gebiete der Westbank öffnen. Dies wird sicherlich den Konflikt zwischen Siedlern und Palästinensern vertiefen und das Risiko einer Eskalation der Gewalt auf beiden Seiten erhöhen. Israels Vorgehen haben verschiedene Seiten, sogar sein engster Verbündete, die Vereinigten Staaten, kritisiert. Die Regierung der Vereinigten Staaten sagte durch einen Sprecher des Außenministeriums, Fedan Patel, dass die Aufhebung des Entfestungsgesetzes durch die Knesset Israels Verpflichtung gegenüber den USA bezüglich der Ausweitung der Siedlungen im Westufer verletzt hat. Infolge seien die von Israel angekündigten Gesetzänderungen sehr provokativ und kontraproduktiv für die Bemühungen um die Ruhe vor Ramadan für Muslime und vor Ostern für Christen, die im Westufer leben, wiederherzustellen. Hoffentlich kann die Nähe der USA zu Israel die getroffenen Entscheidungen beeinflussen, sodass die Muslime, die im Ramadan fasten, und die Christen, die Ostern feiern, feierlich, sicher und bequem leben können. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar. Das Programm Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem Ereignis vom 24. März 1976, dem schmutzigen Krieg in Argentinien. Argentinien war in der Zeit von 1976 bis 1983 von einem schmutzigen Krieg gezeichnet. Am 24. März 1976 wurde die argentinische Präsidentin Isabel Perón in einem unblutigen Staatsstreich entführt und abgesetzt. Schmutziger Krieg ist ein Begriff, der angehängt wird, weil der Staat ein Terrorismusprogramm betreibt, um gegen linke Subversion vorzugehen, die als gefährlich für die Regierung gilt. Schmutzige Kriege werden absichtlich entwickelt, um autoritäre Regime zu rechtfertigen, die die Dissidenten abschlachten. Das Massaker wurde von der Militärregierung von Jorge Rafael Videla durchgeführt. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 24. März 1989, als der Tanker Exxon Valdez in einen Riff stürzte und eine Umweltkatastrophe verursachte. Am 24. März 1909 und 80 traf der Tanker Exxon Valdez das Billig Reef in der Region Prince William Sound in Alaska, wodurch über 11 Millionen Gallonen Öl in den Prince William Sound im Golf von Alaska, USA liefert. Es war eine der größten Seekatastrophen aller Zeiten. Der Tanker war mit rund 54 Millionen Gallonen Öl beladen, von denen 10,8 Millionen Gallonen in die Gewässer des Prince William Sound freigesetzt wurden, als sein Rumpf bei dem Unfall zerrissen wurde. Das Programm Vergangenheit und Gegenwart endet mit dem Welttuberkulose-Tag. Jedes Jahr feiert die internationale Gemeinschaft am 24. März den Welttuberkulose-Tag, TB. Die Feier des Tuberkulose-Tags soll das öffentliche Bewusstsein für die verheerenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Tuberkulose schärfen und die Bemühungen zur Beendigung der globalen TB-Epidemie verstärken. Das Datum markiert den Tag im Jahr 1882, an dem Dr. Robert Koch bekannt gab, dass er das Bakterium entdeckt hatte, das TB verursacht, was den Weg für die Diagnose und Heilung dieser Krankheit öffnete. Das globale Thema des diesjährigen Welttuberkulose-Tages lautet: Ja, wir können TB beenden. Während das von Indonesien gewählte Thema ein Thema ist, das sich auf die Zusammenarbeit mehrerer Interessengruppen bezieht, um die TB-Eliminierung zu verhindern und zu erreichen, nämlich Lass uns TB gemeinsam beenden, Indonesien kann es. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indahnya bercinta. cepat dan tak kurasa.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Naglager der Naturreserven sind neue Quellen. Des Indonesischen Wirtschaftswachstums. Der stellvertretende Finanzminister Suhasil Nazara sagte, dass die nachgelagerten Aktivitäten im Bereich der natürlichen Ressourcen eine neue Quelle für das Wirtschaftswachstum Indonesiens seien. Zitiert von der Nachrichtenagentur Antara sagte Suhasil Nazara am vergangenen 21. März auf dem OCBC NISP Geschäft Forum in Jakarta, die Regierung habe den Export natürlicher Ressourcen verboten, um sie im Inland nachgelagert weiter zu verarbeiten. Im Zufolge bot die Regierung heimische Industrien auf und verarbeitet sie, damit das Wirtschaftswachstum stärker wird. Er glaubt, dass das Downstreaming natürlicher Ressourcen einen Mehrwert für die Wirtschaft, für den Export von verarbeiteten Produkten mit höheren Werten und Arbeitsplätzen schaffen wird. Suhasil sagte, dass die Regierung, während sie nachgelagert arbeitet, weiterhin lokale Produkte verwendet. Dies ist in Zukunft eine neue Quelle des Wirtschaftswachstums für Indonesien. Die Regierung fördert auch weiterhin den Bedarf von Ministerien und Institutionen, die den Staatsetat verwenden, um durch inländische Produkte gedeckt zu werden, insbesondere die von kleinen und mittleren Unternehmen UMKM hergestellt werden. Darüber hinaus wird der Übergang zu einer grünen Wirtschaft auch zu einer neuen Quelle des Wirtschaftswachstums für Indonesien. Im Zufolge wird der Energiebedarf Indonesiens mit einer wachsenden Bevölkerung und einer wachsenden Wirtschaft die Energienachfrage antreiben. So wird grüne Energie zu einer neuen Quelle des Wirtschaftswachstums für Indonesien. Er forderte auch Geschäftsakteure und Akteure im Finanzdienstleistungssektor auf, wirtschaftliche Stabilität und Wachstum inmitten der Unsicherheit der globalen Wirtschaftsbedingungen aufrecht zu erhalten. Angesichts verschiedener noch positiver Wirtschaftsindikatoren setzt Suhasil das Wirtschaftswachstum Indonesiens im Jahr 2023 auf 5,0 bis 5,3%. Das war unser Indonesien.
Kamu bisa apa, bila Tuhan mau kau jadi milikku.
Kita bisa apa?
Berlari, ku mengejar dirimu, bermimpi untuk mendapatkan cintamu selalu dan takkan pernah terganti. Melihat kau begitu sempurna membuat kini ku makin terpikat. Oh,
Tuhan mau kau menjadi milikku. Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau menjadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, 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 oh. Kita bisa apa? Mengejar dirimu, bermimpi untuk mendapatkan cintamu selalu dan takkan pernah terganti. Melihat kau begitu sempurna membuat kini ku makin terpikat. Oh, oh, kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau menjadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, berlari-lari mencari, oh, 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 semua cinta yang engkau mau. Oh, kau tahu cintaku dan semua cintamu. Kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau jadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, 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 oh. Kita bisa apa? Oh, oh, oh. Kita bisa apa?
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Libur Surer Salatiga is an start in the province Central Java on the lake in the near founded di besiedelten region von Semarang und Solo. So viele Einwohner dieser Städte fahren gerne nach Salatiga, sich dort zu erholen oder einer der vielen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen zu besichtigen. Auch kulinarisch ist Salatiga eine Reise wert, denn es gibt dort verschiedene Hüller, denn es gibt dort verschiedene typische Gerichte, die aus dieser Stadt stammen und hier besonders gut schmecken. Dazu zählt unter anderem Rindersate, die weiße Couscous-Nusssoße mit Entenfleisch, Opor, Soto Esto, Gecok Kambing, Rindersgoteng, Enteng-Enteng Gebo und ikonische Salatiga Gerich Tumpang Koyor. Dieses Mal stellen wir Ihnen eine der Spezialitäten von Salatiga vor, nämlich Gecok Kambing. Das Wort Gecok ist eine Abkürzung für geget und cokot und bedeutet, dass man beim Essen kauen und nagen muss. Damit ist die Gecok-Füllung gemeint, die aus Rippchen, Fleisch und Chicken in a Ryan Estate. Dieses kulinarische Gericht wird mit 25 Gewürzen und Blendo auch bekannt als geröstete Kokosnuss zubereitet. Liebe Zuhörer, Gecho ist in Java und Umgebung weit verbreitet. Dieses suppige Ziegengericht ist eines der Lieblingsgeräte der Einwohner von Salatiga. Dieses Gericht wurde in den 1950er Jahren eingeführt. Anfangs war Gecho als franzliches Arzneimittel bekannt, das normalerweise zur Behandlung von Müdigkeit und Erschöpfung getrunken wurde. Die Kombination aus würzigen Aromen bestehend aus javanischem Pfeffer und Chilis besitzt eine wärmende Wirkung auf den Körper. Wenn Sie Gecho essen, werden Sie merken, dass sich die Textur der Sauce etwas roh oder sandig anfühlt. Das kommt von den gerösteten Kokosraspeln in der Sauce, die hinzugefügt werden. Um den herzhaften Geschmack zu verstecken und natürlich zu dem köstlichen Aroma beizutragen. Die Würze der Gewürze in der dunkelgelben Gecho-Gruhe verbreiten einen typischen Geruch und regen natürlich den Appetit an. Sie können das Gecho-Gericht fast an jeder Straßenecke in Salatiga finden und kostet etwa 25.000 bis 30.000 Rupiah oder 1,5 bis 2 US-Dollar pro Portion. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über Gecho Kambing. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
Tergilas oleh waktu, aku yang pernah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan, pernah menancapkan duri tajam. Tak lekang dalam ingatan. Kini kau pergi meninggalkanku. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan, pernah menancapkan duri tajam, tak lekang dalam ingatan.
Begitu sulit lupakan kamu. apalagi kamu bayi, begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja.
Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu bayi, begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu bayi, begitu susah.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein indonesisches Essen bekommt wieder eine weltweite Anerkennung. Diesmal gehört Shumai zur Liste der 100 köstlichsten Dumplings der Welt von der Version Taste Atlas. Taste Atlas ist eine Online-Plattform für traditionelle Gerichte, Gerichtskritiken sowie Forschungsartikel über Zutaten und populäre Speisen mit dem Basis in Kroatien. Dumplings oder Knödel ist eine schmackhafte Speise, deren Haut aus Mehl mit den verschiedenen Füllungen ist. Zitiert von der Webseite wird Siomai als indonesisches Essen, das aus den gedämpften Fischdumplings, dem Ei, der Kartoffel, dem Kohl, dem Tofu und der Bittermelone besteht, beschrieben. Liegt in der siebten Position wird dieses Essen normalerweise mit der Erdnusssoße mit der Punktzahl 4,7 aus 5. Liebe Hörerinnen und Hörer, Siomai wird gekocht, indem dieses Gericht gedämpft wird. Die ursprüngliche Form von diesem Essen ist rund mit der Garnierung von Krabbenrogen, Raspelkarotten und Erbsen. Anders mit Siomai Indonesien, das normalerweise mit Erdnusssoße genossen wird, verzehren Chinesen Siomai mit dem Essig oder salziger Sojasauce. Siomai kann in Indonesien eintreten, weil es damals die kulturelle Mischung Indonesiens und Chinas gab. Da meisten Indonesier Muslim sind, wird Siomai meistens aus Halal-Zutaten wie Hähnchen, Makrele oder Garnelen hergestellt. Außerdem liegt Guotie aus China auf der Spitze der Liste der leckersten Dumplings der Welt, mit dem Punktezahl 4,8 aus 5. Diese Speise wird als pannengerührte Dumplings Jiaozi Chinas, die normalerweise mit Schweine, Hackfleisch, chinesischem Kohl, Frühlingslauch, Reiswein und Sesamöl gefüllt werden, beschrieben. Liebe Zuhörer, in 2021 gehörte Siomai Bandung ebenso zur Liste der 35. köstlichsten Dumplings der Welt von der Version CNN. Siomai ist eigentlich nicht das erste Essen Indonesiens, das in die Liste der Gerichte Taste Atlas eindringen kann. Pempek gehört laut Taste Atlas zu einem der köstlichsten Meeresfrüchtengerichten in der Welt und liegt erneut in der 5. Position, die im Mitte Februar 2023. Zitiert von Taste Atlas am 13. März 2023 hat Pempek die Punktezahl 4,7 aus 5 Sternen. Nicht nur die Erklärung von Pempek beinhaltet diese Webseite auch die Beschreibung der Hauptzutaten von Pempek, nämlich Makrele, Tapioca Mehl, Salz und Pfeffer. Das war dies und das.
Just to be okay.
Zizi nombai uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein Volkslied. Heute spielen wir für Sie ein Volkslied aus Zentraljava mit dem Titel Ngopi Mase, bitte trinken Sie Kaffee. Dieses Volkslied, das derzeit in den sozialen Medien beliebt ist, erzählt von jemandem, der ein prächtiges Gefühl hat und sich daher dazu zwingt, dem bestehenden Trend zu folgen, indem er sich Geld von anderen Menschen leiht. Bis ihm schließlich schwindelig wurde, als er über die Möglichkeiten nachdachte, um die Schulden zu bezahlen. Aber all diese komplizierten Dinge können bei einer Tasse Kaffee durchdacht werden. Liebe Musikfreunde, hier ist Happy Asmara mit dem Volkslied Ngopi Mase, bitte trinken Sie Kaffee. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi mase. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase.
Ngopi mase,
yo.
Kape amargo gengsi, kaya tuku iPhone. Telu ditiror pinjam, santuy ae mase. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase.
Ngopi mase, yo.
Sirah mumet pikiran dua, boleh upetan soyom dua. Ake siti ya dicukuri, sing penting kewajibane. Ora keri, sirah mumet pikiran dua, boleh upetan soyom.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.